in der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
Das ist auch irgendwie das Schönste, ne? So, wenn man Sport und Laufen so genießen kann und sich irgendwie für ein Tempo nicht quälen muss.
Also die FAZ ist ja auf jeden Fall mir im Gedächtnis geblieben als die Zeitung, die eigentlich die zwei großen Diskussionsthemen im Triathlon, sag ich mal, journalistisch angestoßen hat.
Ich sag mal guten Morgen und herzlich willkommen zu Nummer 4 des Trash Talks hier bei uns im Podcast. Und wir sitzen jetzt zu zweit hier, dieses Mal in person, persönlich, face to face.
Auge in Auge.
Auge in Auge. Und ja, nehmen unseren vierten Trash Talk auf, um euch einfach mal wieder ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen und auch, dass Niklas und ich uns mal wieder unterhalten, denn wir unterhalten uns ja nicht, sonst nicht außerhalb dieses Formats hier. Deswegen herzlich willkommen, der letzte Podcast auch für das Jahr 2018. Von daher, was geht ab, Niklas?
Ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir das erste Ziel schon mal erreicht, weil wir haben letztes Mal angekündigt, dass wir jetzt immer Ende des Monats diesen Trash Talk machen wollen für uns. Also wir beide für Pushing Limits und das haben wir jetzt schon mal geschafft. Also wir sitzen wieder hier und das versuchen wir jetzt mal als Tradition anzuführen, dass wir jetzt jeden Monat, Ende des Monats miteinander sprechen. Was geht ab? Ich habe Weihnachten ganz entspannt verbracht. Ich habe echt, glaube ich, trainingsmäßig nur einen 9-Kilometer-Lauf gemacht. An den Weihnachtstagen sonst gar nichts.
Oh, da kann ich hart kontern, muss ich sagen, dieses Mal.
Echt?
Ich bin gerade auf einem 5-Tages-Run-Streak sozusagen. Ich habe jetzt 5 Tage in Folge, ich war jeden Tag laufen.
Krass. Und,
ja.
Und soll jetzt noch so weitergehen oder?
Ich guck mal, ich wollte eigentlich so bis Silvester jetzt mal weitermachen und jeden Tag zumindest einmal laufen gehen. Unterschied, okay. Also so wie ich mich fühle, richtig lang, wie ich Bock habe.
Was sagt der Coach dazu?
Weiß ich nicht, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Das war so eine fixe Idee. Mario, es tut mir leid, dass ich dich dazu angerufen habe, aber irgendwie war es so eine fixe Idee. Ich hatte ja so ein bisschen Schwierigkeiten in meinen Flow zu finden. Da habe ich mir gedacht, ach komm, du nimmst es einfach mal vor, gehst einfach mal jeden Tag laufen. Aber jetzt nicht. Also es wurde dann teilweise auch mal ein bisschen länger. Ich glaube, gestern bin ich 22 Kilometer gelaufen. Aber auch, es war so schön. Mhm. Es war richtig kalt, aber ich habe mich dick eingepackt. Morgens früh raus, war noch dunkel. Mhm. Den Rhein hoch und dann auch jetzt nicht kein wahnsinniges Tempo, sondern ganz locker weg. Irgendwie so, keine Ahnung, zwischen 5:15 und 5:30 und dann so.
Ist auch irgendwie das Schönste, ne? So, wenn man Sport und Laufen so genießen kann und sich irgendwie für ein Tempo nicht quälen muss und das so aus den Beinen fließt. Und dann ist ja egal, ob das dann 6 Minuten oder 5:30 oder bei manchen vielleicht 4 Minuten ist, ist ja eigentlich egal, wenn du dieses Gefühl hast von so, ich lass einfach mal das Laufen so durch die Beine fließen. Und klar, wenn dann so Wetter ist wie im Moment, irgendwie relativ kalt, aber diese klare Luft, das ist schon geil, auf jeden Fall.
Ja, doch. Und ich habe auch gefühlt, obwohl ich jetzt dann 5 Tage laufen war, jeden Tag wirklich, dass ich eher so am 2. oder am 3. Tag eher so dachte, so jetzt hast du ein bisschen schwere Beine. Und aber dass es dann jetzt besser wurde. Mhm. Und dann hat mich sogar dazu bewegt, dass ich mich mal wieder auf die Black Roll gelegt habe.
Hilft.
Hilft, definitiv. Und vor allem, was mir am allermeisten hilft, ist immer die kleine Kugel. Und für die Fußunterseite, so wenn man dann. Zum Beispiel, das war so gestern, wo ich dachte, ich war da noch relativ lange zu Fuß auch draußen unterwegs. Jetzt also nicht laufend, sondern gehend. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass meine Füße einfach so platt.
Ja, so Spannung
platt gelatscht sind.
Ja, ja.
So gut, die sind ja so nur so ein Brett.
Ja.
Also, und da hat das dann echt extrem geholfen, richtig gut getan, einfach mal mit über diesen Ball drüber zu rollen. Mit dem Fußsohle.
Fußsohle. Zu dem Ball habe ich auch noch eine Geschichte. Und zwar, es gibt ja die ganz klassische Black Roll, dann gibt es diesen Ball und dann gibt es ja noch diesen Doppelball, der wie Tennisballgröße so nebeneinander ist, die man dann quasi für den Rücken nimmt, wo man dann in der Kuhle die Wirbelsäule rollt und dann mit den Bällen rechts und links davon so die Muskeln. Und dann, den haben wir zu Hause und das habe ich dann auch ausprobiert, habe mich da so draufgelegt und das tat dermaßen weh. Ich bin stocksteif geworden und habe echt Tamara rufen müssen, die mich dann da wieder runtergehoben hat, weil ich lag auf diesen Bällen und das hat so reingedrückt in die Rückenmuskulatur, weil die so fest war, dass ich gar nicht rollen konnte. Also ich lag auf der Stelle und das war wie so ein Schmerz, der mich komplett gelähmt hat. Und dann habe ich so angefangen zu schreien, dass ich, wie gesagt, nur mit fremder Hilfe da wieder runtergekommen bin. Aber ja, also
harte Trainingsleben.
Ja, ich habe aber auch gerade das, wo du dich bei Mario entschuldigt hast. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir haben. Unsere Trainer hören uns ja wahrscheinlich zu. Also man muss hier fast vorsichtig sein, was man so erzählt, was man im Training so macht und nicht macht. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, im Training Dinge zu trainieren, die man dann vielleicht nicht hochlädt. Ja, und wo man dann sagt, okay, das gönne ich mir jetzt, das nehme ich mir jetzt mal raus. Mache ich nicht. Also das kann ja. Ich sagen. Ich habe die letzten Wochen schon ziemlich
Sebastian macht er nicht. Er ist ohne Quatsch, auch wenn das Mikrofon aus ist.
Sehr zuverlässig
total unterwegs. Treuer Athlet.
Ja. Aber wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Trainer hier nicht irgendwelche Informationen geleakt bekommen, die sie nicht erhalten sollen. Aber wie gesagt, im Moment läuft da, glaube ich, alles, also bei mir zumindest relativ planmäßig ab.
Ja, wir haben es ja gesehen.
Genau.
Auf Fuerte.
Genau. Du hast einen Short-Trip hingelegt für wie viele Stunden auf der Insel? Du hast 46 Stunden von Landung bis Abflug, glaube ich, auf Fuerte, ne?
Ja, kurzer Hardcore-Trip, das falsche Wort. Kurztrip. Das ist ja. Ein wirklicher Kurztrip. Aber ja, ich war einmal laufen zumindest.
Ja.
Den Rest war ich mehr mit der Kamera in der Hand unterwegs.
Ja.
Aber es war natürlich trotzdem, wenn man, habe ich dir erzählt, am Vortag war ich noch im Schnee laufen. Da hat es tatsächlich hier in Düsseldorf sogar geschneit gehabt. Und dann am nächsten Tag ging es nach Fuerte und da war dann zumindest anderthalb Tage mal T-Shirt und kurze Hose angesagt.
Ja.
War auch schön.
Ja, also Fuerte war richtig geile Trainingsbedingungen. Jetzt also nochmal zur Aufklärung. Ich war ja vor Weihnachten für 12 Tage da zum ersten Trainingslager und du warst halt dann zwischendurch da. Und ich meine auch an den Tagen, wo du da warst, es war relativ wenig Wind für die Fuerte-Verhältnisse.
Das stimmt. Ich habe mich gefragt, irgendwas war anders, aber es war überhaupt nicht wirklich windig.
Ja, das war irgendwie, und es war super warm. Also so, ich war letztes Jahr zur gleichen Zeit da waren es eher so um die 21, 22 Grad und so mäßiger Wind. Und jetzt war relativ wenig Wind und Temperaturen eigentlich jeden Tag über 25 Grad. Und ich meine, zum Training natürlich absolut genial. Und wenn du dann aus dem deutschen Winter kommst, dann merkst du ja auch direkt wie so ein positives Schockerlebnis. Du bist erstmal wieder voll aufgeladen, hast irgendwie eine gute Grundstimmung, ne? Dir fällt es nicht schwer, rauszugehen, aufzustehen. Das ist alles, es fällt alles leichter irgendwie. Also so geht mir das, aber wahrscheinlich war das bei dir auch so. Bei mir hält es auch immer noch so an. Also ich bin ja dann auch wieder in den Winter zurückgekommen, aber ich habe immer noch so dieses gute Gefühl eigentlich.
Ja, bist du noch braun?
Ja, das war mein Hauptziel für Weihnachten.
Braun unterm Baum.
Ja, hat geklappt.
Schön poetisches Meisterwerk. Ja, okay.
Auf Fuerte kann ich noch eine Anekdote erzählen von einer Trainingseinheit, die ich auch danach erst gebeichtet habe dann. Also die habe ich dann auch wirklich original hochgeladen. Ich sollte eigentlich 4 Stunden Radfahren, Grundlage, und dann hat sich aber das ergeben, dass sich da eine große Truppe gefunden hat. Wir waren ungefähr 10 Leute dann.
Die Geschichte.
Von den 10 Leuten waren 4 oder 5 aus Frankreich. Einer, habe ich dann nachher erst erfahren, einer ist amtierender U23-Weltmeister. Der andere war schon bei Olympia. Alle sind in der World Triathlon Series schon gestartet. Also so, die hatten halt richtig was drauf. Dann war der Jonas Schomburg noch dabei, der Deutsche, der halt in der Super League startet. Frederik Funk, der auch dieses Jahr für Aufsehen gesorgt hat. Lasse Ibert aus Nürnberg, Sebi Kiene war noch dabei. Und dann sind wir halt da so rausgerollt.
Läppisches Feld sozusagen.
Ja, und die Ansage war vorher von den Franzosen, ja, wir fahren 1 Stunde locker, fahren 1 Stunde schnell und fahren wieder 1 Stunde locker. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, geht schon, so 10 Leute in der Gruppe und dann fährst du mal eine Führung, gehst wieder nach hinten und ruhst dich aus und Kurzdistanzradfahren, ja komm, ey, fährst du schon mit. Und dann hat es genau 36 Minuten gedauert bei der intensiven Stunde, da bin ich weggeplatzt. Also ich war dermaßen überm Limit, das war echt krass, weil du bist dann immer, wenn du hinten gefahren bist, bist du so mitgezogen mit 80, 90, 100 Watt. Und immer, wenn du eine Position weiter nach vorne gekommen bist, also wenn vorne einer rausgegangen ist, fahren alle anderen ja weiter nach vorne, ist die Wattzahl so leicht gestiegen und irgendwann so an dritter Position bist du dann so mit 350 Watt gefahren, zweite Position 380 Watt, dann geht dir vor der raus und dann musst du den ja so leicht auch überholen. Dann fährst du halt 30 Sekunden bei 550 Watt an dem vorbei, gehst wieder raus, lässt sie nach hinten fahren, erholst dich dann auch relativ schnell. Das ist wie V2 Max-Intervalle auf der Rolle, kennt jeder so.
Nur in der Gruppe.
Ja, genau, in der Gruppe. Und dann denke ich so, ja, ist hart, aber geht. Und dann war die Situation, dass wir auf einen Kreisverkehr zugefahren sind, also eine relativ lange Gerade. Jonas Schomburg vorne, ich dahinter, dann Sebi Kienle und dann der Rest der Gruppe. Jonas fährt, also ist die Führung gefahren, geht so 500 Meter vor dem Kreis, geht er raus. Dann habe ich die Führung und dachte mir, okay, die fahre ich jetzt bis zum Kreisverkehr. Und habe ich dann auch gemacht, bin nach dem Kreisverkehr rausgegangen. Dann ist Sebi vorbeigekommen und sagt, jetzt bleib am Hinterrad. Das heißt, okay, jetzt fährt er halt eine Attacke, feiern eine intensive Stunde. Und dann ist er halt echt da los attackiert und ich habe dann versucht, hinterher zu fahren und bin dann auch direkt wieder so ins Hinterrad gesprungen. Hab 10 Sekunden alles reingehauen, was ich konnte und war halt echt quasi an Sebis Hinterrad, bin ich härter gefahren, als ich noch vorne die Führung gefahren habe. Und dann ist er rausgegangen, da bin ich auch direkt rausgegangen, ich habe keine Führung mehr gemacht und bin dann auch direkt abgefallen. Also das war der Moment, wo ich dann durch war und da habe ich halt gesehen, okay, Kurzdistanz Radfahren ist ganz anders hart. Also ich meine, wenn man eher so Mitteldistanz, Langdistanz macht, wie wir das ja machen, dann kennt man so dieses, man fängt erstmal an, kommt rein, schön konstant, auch im Training häufig. Und dann das ist halt dann doch was ganz anderes. Also
ist dann doch eher Wettkampf im Training.
Ja, ja, also
verdammten Kurzdistanzler.
Das war
für alle unsympathisch.
Ja, ja, ich habe dann auch gesagt, mit euch trainiere ich nicht mehr. Nee, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja.
Das war die Anekdote zum Fuerteventura-Trainingslager.
Ja, lässige Truppe auf jeden Fall.
Ja, du hast ja auch einige kennengelernt davon, aber wir hatten im Trainingslager auch noch in der Zeit, wo wir da waren, war auch Sportlerwahl, also Sportlerwahl des Jahres in Deutschland, die ja dann Patrick gewonnen hat, Patrick Lange. Und da hatten wir diesen FAZ-Artikel, den es gab, von Michael Eder geteilt, wo es nochmal quasi die Aufarbeitung von Patricks Gipfelsturm sozusagen.
Ja, genau. Das heißt wir. Du?
Ja.
Und ich war schon im Bett, weil ich bin ja derjenige, ich gehe immer früh schlafen und bin immer früh wach. Und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und wo kommen denn auf einmal die ganzen Notifications hin? Weil dann stehe ich mir mal auf und dann bin ich am Laptop, dann checke ich einfach mal, was auf der Facebook-Page abging und dann waren irgendwie x 100 Likes oder Reactions und diverse Kommentare. Ich war so, what? Und dann habe ich erstmal gesehen, was er da so geteilt hat, habe den Artikel dann erstmal selber gelesen. Ja.
Guter Artikel. Also wir haben dann auch natürlich über den Artikel gesprochen, der auch heiß diskutiert war. Dann auch, ich meine, das ist jetzt müßig, das alles nochmal aufzukochen, was da diskutiert wurde. Es ging halt um Patricks Erfolgsgeschichte dass er halt schon ein sehr polarisierender Typ ist auf jeden Fall. Aber wir haben uns dann auch so über die FAZ unterhalten und warum beschäftigt sich die FAZ mit Triathlon und warum ist das da so präsent? Weil der Michael Eder, der Redakteur, der hat ja schon relativ viele Triathlon-Themen dieses Jahr intensiv beackert.
Ja, also die FAZ ist ja auf jeden Fall mir im Gedächtnis geblieben als die Zeitung, die eigentlich die zwei großen Diskussionsthemen im Triathlon, sag ich mal, journalistisch angestoßen hat. Das war der Artikel einen Tag oder zwei Tage vorm Rennen in Kona, wo es ja auch irgendwie um Patrick ging. Und das Thema, dass er, wie war es denn nochmal, bevor ich das jetzt verwechsel, da ging es ja auch eigentlich um das Thema Windschattenfahren, oder was heißt nicht Windschattenfahren, aber sich, sage ich mal, ist etwas bequemer machen im Rennen und eher Nutznießer sein und dass da in der Vergangenheit auch schon irgendwie ein paar, sagen wir mal, Aktionen oder Vorkommnisse waren, wo die anderen Athleten, Profiathleten irgendwie nicht so angetan waren von seiner Art und Weise. So alt, also strittiges Thema letztendlich ja auch so ein bisschen Grundlage des Themas, was dann jetzt auch beim zweiten Mal wieder aufkam, wo sich aber tatsächlich ja dann da jemand irgendwie relativ viel Mühe gemacht hat, diverse Stimmen einzuholen, diverse Daten irgendwie zu erheben, um, keine Ahnung, am Ende ja auch dann einfach mal vielleicht ein Thema, was, so wie ich es zumindest mitbekommen habe, in der Szene eigentlich relativ häufig einem begegnet oder diskutiert wird oder man irgendwie das so mitbekommt, wie die Leute darüber reden, aber es ja nie den Weg so in die Öffentlichkeit gefunden hat, dass es da vielleicht ein streitbares Thema gibt rund um Patrick und seine Art und Weise, Rennen zu machen.
Ja.
Und das jetzt so, das zu nehmen, das jetzt so in die Öffentlichkeit zu hieven, sage ich mal, und das einfach mal zu sagen, so hier, Leute, wir wissen alle, da wird geredet, hier ist der Artikel dazu und jetzt reden wirklich alle drüber. Ja. Irgendwie, weiß ja, also für mich schwebte das dieses ganze Thema so, dass viele mit dem, wie Patrick seine Rennen macht, so ein bisschen unglücklich waren, sag ich mal. Ja. So das ganze Jahr so mit, vielleicht auch schon das letzte und jetzt hat es einfach mal jemand auf den Tisch gebracht. Genau,
also steht so im Raum, die Szene beschäftigt sich damit, aber es ist halt irgendwie kein öffentliches Ding, so wie du es gesagt hast.
Gewesen.
Genau. Gewesen, ja. Und eigentlich, wenn man überlegt, dann gibt es sogar drei bleibende Themen in der FAZ. Da war noch ein Artikel über das Bahrain-Team und den Scheich so ein bisschen. Also
richtig.
Der auch von Michael Eder kam. Also er scheint auf jeden Fall so ein bisschen am Triathlon gefallen zu haben. Und wie gesagt, die FAZ ist halt auch nicht irgendwie irgend so ein Ding. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht die FAZ zu sehr loben, weil wir wurden natürlich auch dafür kritisiert, dass ich habe ja zweimal einen Beitrag von der FAZ geteilt.
Ja, wissen wir, Niklas vertreibt inoffiziell die FAZ.
Ich bin, ich verteile Zeitungen in meiner Freizeit.
Und krieg eine Provision für jede verteilte Zeitung. Ja, jeden Morgen steht er extra eine Stunde früher auf.
Ja, und hartes Brot. Nee, ist natürlich Quatsch. Also, die haben wir geteilt habe ich geteilt, weil ich die lesenswert fand und halt auch gar nicht, weil ich unbedingt sag, guck mal hier, was der Patrick alles für Mist macht. Also das war nicht meine Absicht, irgendwie da die Diskussion in eine Richtung zu treiben oder sowas, sondern zu sagen, okay, guck mal, hier ist die Darstellung eines Themas und es ist ein guter Diskussionsanlass. Weißt du, dann kann das jeder mal seine Meinung dazu sagen kann, was ja dann auch da, was genau passiert ist. Also, dass man nicht gesagt hat, okay, der hat ja recht, so, was er da schreibt und Patrick betrügt alle, so, das steht erstens in dem Artikel nicht und das sollte auch, glaube ich, nicht vermittelt werden, sondern es sollte dazu dienen, dass halt Leute mal ihre Meinung dazu sagen können. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, das Rennen, Patrick hat das ja fair gewonnen. Also es geht ja auch nicht darum, irgendwie auf Hawaii eben diesen Erfolg abzusprechen oder das irgendwie schlecht zu machen, auf gar keinen Fall. Taktisch gesehen, das hat mein Vater jetzt auch beim Weihnachtsessen, war das natürlich auch wieder Thema, gesagt. So
beim Weihnachtsessen bei Familie Bock ist das natürlich auf den Tisch.
Ja, natürlich. Meine Mutter ist auch großer Patrick Lange-Fan. Die schickt mir immer ständig irgendwelche Sachen, hier, Patrick war wieder da und da und da, dass sie das gesehen hat und verfolgt. Und wie gesagt, meine Eltern kennen Triathlon über mich. Und mein Vater meinte dann auch so, er versteht diese ganzen Diskussionen nicht. Patrick hat das Rennjahr gewonnen und hat sich einfach taktisch super klug seinen Stärken entsprechend verhalten. Ja klar, ist absolut richtig. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo geschrieben oder besprochen, dass diese Vorstellung davon, wie einer den Ironman zu gewinnen hat, in den Köpfen eigentlich so ist, keine Ahnung, der muss sich auf dem Rand nach vorne kämpfen, am besten noch alle abhängen und dann beim Laufen so ein bisschen überleben. Das ist vielleicht so ein bisschen in den Köpfen drin, aber ja.
Ich meine, die Diskussion gibt es aber auch in jeder Sportart. Komm, denk mal an Fußball. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt unter Triathleten Fußball-Enthusiasten ist das falsche Wort, aber vielleicht sich die Highlights, sag ich mal, auch mal anschauen. Da erinnere ich mich an das Champions-League-Finale Chelsea gegen Bayern. In München war das ja damals, wo es so drum ging, Bayern hat natürlich die Absicht, die Champions League zu Hause zu gewinnen und sie haben es nicht getan. Wir haben verloren gegen Chelsea und zwar war es da ja auch so, dass gefühlt Chelsea für das ganze Spiel nichts getan hat, hat sich hinten reingestellt, hat sich im Fußball würde ich sagen, super clever sich verhalten, hat die anderen anlaufen lassen, hat keine Initiative gezeigt, um dann im letztmöglichen Moment quasi zuzuschlagen und dann Nutznießer zu sein, obwohl sie total passiv waren, das ganze Spiel über. Da wird sich natürlich auch aufgeregt, oh, der verdiente Sieger wäre die andere Mannschaft gewesen. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich ist das vielleicht jetzt im Triathlon auch, dass man sieht, da verhält sich jemand extrem taktisch klug. Und das, ich meine, das gilt es auch zu respektieren. Und das ist ja dann vor allem jetzt auf Hawaii, stand er super im Fokus durch den Artikel davor. Da wird keine Regelverletzung stattgefunden haben, bin ich mir ziemlich sicher, was jetzt das Windschattenfahren angeht. Da kann man ihm absolut nichts vorwerfen, außer dass er sau clever sich verhalten hat, seine Stärken ausgespielt hat und damit das Ding halt auch dann für sich gerockt hat. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, boah, sind wie bei Fußball, sind Mannschaften, die sich immer nur hinten reinstellen und dann zwei ein Kontertor schießen, findet man die toll. Ja, gibt es für und wieder, so ist es halt. Aber das ist ja auch irgendwie schön, dass man darüber diskutieren kann.
Ja, und das ist ja auch das Ding, endlich gibt es mal einen streitbaren Champion wieder, so im Triathlon. Endlich gibt es mal wieder so Clinch zwischen den Profis. Ich finde das geil. Also das war ja auch jetzt so die letzten Jahre eher so ein bisschen wir haben uns alle lieb und es ist irgendwie ein bisschen ruhiger und Sebi und Frodo gehen nach dem Rennen miteinander essen. Ist alles auch ein bisschen schön und so, nett, aber ich finde es auch cool, wenn sich nicht alle mögen und wenn es halt genau das gibt. Also
sich nicht mögen ist aber, glaube ich, auch das falsche Wort, weil es ja nicht so, dass hier da jetzt irgendwelche Feindschaften existieren, sondern es ist, sagen wir mal, man ist...
Gelebte Rivalität vielleicht.
Ja, genau. Es gibt eine klare Rivalität und das finde ich... tut dem Sport sicherlich auch gut. Es tut aber auch zum Beispiel Patrick gut, glaube ich. Also er ist nicht in sich der Typ, der irgendwie Themen aufmacht oder irgendein Feld, sage ich mal, für sich besetzt als Typ, sondern eher über seine Art und Weise, wie er sich Rennen gestaltet und dass er da so streitbar ist, das kommt ihm aus. Wenn man jetzt mal an seinen Vermarktungsstatus denkt, ja, nur gelegen.
Denke ich auch.
Und das Cleverste, was er auch machen kann, ist das, was er tut. Er geht nicht drauf ein.
Ja.
Finde ich absolut, absolut gut. Ich finde es auch gescheit, wie er das handelt. Und ganz unabhängig davon, ob das auch mein Empfinden ist, wie man einen Ironman aus, sag ich mal, romantischer Amateur-Age-Group-Sicht bestreitet oder nicht. Vollkommen anderes Thema, aber ich finde es auch gut, dass einfach da mal was abgeht.
Ja, ja. Und wahrscheinlich ist es auch für die anderen Jungs halt Antrieb, weißt du, wenn halt so eine Rivalität da besteht, dass man sagt, okay, jetzt trainiere ich nochmal cleverer, gescheiter, härter vielleicht auch und dann haue ich mir im Rennen mal weg. So, das ist auch so, weißt du, das kann ja auch motivieren, diese Rivalität und diese, ja, so, dass man sagt, so, ich will es nochmal beweisen und so, stelle ich mir auch so vor, dass es halt für alle Beteiligten irgendwo gut ist, dass es diese Rivalität da gerade gibt.
Ja. Ja, und dann ist das, wie gesagt, kurioserweise ist es dann halt die FAZ als Zeitung, die ich irgendwie mit Wirtschaft und, weiß nicht, großen politischen Themen in Verbindung bringe.
Gesellschaft, sowas.
Ja, das Medium, was das Thema dann aufgreift und dann irgendwie auf die Tagesordnung bringt.
Ja, auch interessant. Also so, nischenfern eigentlich und irgendwie auch so gar nicht bekannt dafür, dass es so eine Szene, die Szene auch so im Blick hat. Ne? Weil ich glaube, die Diskussion geht ja vor allen Dingen bei uns Triathleten ab und nicht in der Gesellschaft. So,
ja,
ne?
War irgendwie auch so, dass die FAZ hat das ja selber gepostet auf Facebook, aber unter unserem Posting von dem Artikel waren mehr Kommentare und Reactions als unter dem FAZ-Posting selbst.
Ja, ich glaube einfach, weil das liegt auch daran, dass Triathleten das halt mehr verstehen. Dass Leute, die halt sich mit Triathlon wirklich nur zum Ironman Hawaii beschäftigen, die verstehen das ja irgendwie alles gar nicht so richtig. Also da ist der Sieger der als erstes übers Ziel läuft und gut ist. Und im Triathlon, keine Ahnung, da hat jeder Athlet sein Werteverständnis und sowas. Ne?
Ja, zeigt für mich aber auch, dass Triathlon so langsam eine Sportart wird, die mehr im medialen Fokus halt auch steht oder im Fokus der Allgemeinheit. Weil ich glaube, vor ein paar Jahren hätte das halt auch einfach noch niemanden interessiert, inklusive mir. Ja. Muss ich auch mal sagen, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ja. Hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass man sogar, da gab es dann einen Sieger, da gab es einen Ironman Hawaii und alles andere war weg. Und wenn man dann überlegt, dass es natürlich auch ein bisschen ein gutes Zeichen für den Sport ist, dass halt da solche Themen aufkommen und auch hinter die Ergebnislisten mal geguckt wird.
Ja.
Und ja, aber.
Ist gut, auf jeden Fall.
Wenn Michael Eder das hier hört, warum schreibst du überhaupt über Triathlon?
Ja.
Meld dich.
Und danke.
Ja, und danke für die Artikel. Ich meine, auch der Artikel über das Bahrain-Team ja auch war einer, der mal auch noch so ein bisschen mehr zum Nachdenken angeregt hat und sicherlich auch ein Thema, was kritikwürdig ist und was auch, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, so doch ganz, ganz, ganz schönen Fadenbeigeschmack irgendwie hat, muss man einfach auch so sagen.
Ja.
Da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, wie man da als Athlet zusteht. Ich meine, da gab es ja, müssen wir jetzt nicht aufmachen, gab es ja schon große Welle drum, wo dann auch Sebi raus ist aus dem Team, weil er sich das, er gesagt hat, er kann das jetzt nicht mehr so mit sich vereinbaren. Aber gibt es ja noch andere, ne? Auch jetzt in der Daniela Rief ist da im Team und Jan Frodeno ist in dem Team und Alistair Brownlee und
Javi Gomez,
also
die Besten der Welt, ja.
Die Besten der Welt sind teilweise dann dabei. Wenn ich drüber nachdenke, vor so einer Entscheidung zu stehen, boah, schwierig. Also
super schwierig.
Aber ich glaube, lass uns das Thema hier.
Eigentlich ist das eine echt ethische Frage schon. Ne? Also verkaufst du dich da, stehst du dahinter? Ich meine, am Ende, klar, kannst du dir das schönreden, in so einem Team zu sein. Du tust weiß ich nicht, in diesem Teil der Welt was Gutes für den Sport und sagst auch einmal im Jahr, ach toll, dass so viele Kinder mittlerweile da eine Verbindung zum Triathlon haben. Man kann sich das schon alles dann auch schönreden, aber ich sehe es halt durchaus kritisch, wenn da irgendwie ein Scheich mit Geld in den Sport so hineinkommt.
Also ich sehe es auch kritisch gar nicht mal, weil da ein Scheich mit Geld kommt. Klar ist das abstrus, wenn du überlegst, dann sind wir da auf Kona und dann kommt er da mit seiner Delegation mit, keine Ahnung, 60 Leuten mit der eigenen 747 angeflogen und landet, wohnt aber auf der Nachbarinsel, kommt für jedes, fürs Race Briefing, für alles kommt er mal eben rüber geflogen, wo ich so denke, ey, das hat doch auch nichts mehr mit irgendwie dem Sport zu tun.
Ja,
das
ist Naturverbundenheit und
Rücksichtnahme und aber auf der anderen Seite geht es dann natürlich dann das, das Moralthema dazu, eher so ein bisschen die Verhältnisse in Bahrain, die Hintergründe auch von dem Scheich, der mit Folter und Gefangennahme von irgendwie anderen Menschen und Journalisten in Verbindung steht und dann diese zufällige Namensähnlichkeit mit diesen Bahrain 13, die irgendwie so Widerstandskämpfer waren
und die irgendwann mal verschwunden sind
und alles irgendwie ein bisschen abstrus, aber ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, dass ich mir da jetzt ein vollkommen finales Urteil irgendwie erlauben will, aber es ist schon irgendwie schwierig und das war auf jeden Fall auch die FAZ, die das Thema dann nochmal aufgemacht hatte.
Ja.
Themen, wo man sich so denkt, okay, das sind halt so, da ist halt ein bisschen mehr hinter, als halt nur ein bisschen oberflächliches Geplänkel.
Genau, du musst dich halt da reinarbeiten in diese Themen, ne? Also es ist ja halt, du kannst es entweder oberflächlich darstellen, also das, was wir jetzt gerade hier mal eben so aus dem Ärmel so ein bisschen phrasenmäßig erzählt haben, oder du nimmst dir das Thema wirklich vor, fängst an zu recherchieren, Hintergründe herauszufinden und das dann halt auch aufzuarbeiten und darzustellen. Und das ist dann richtig journalistische Arbeit. Und das, wie du sagst, also das verstehe ich auch unter Triathlon-Journalismus. Also diese Themen zu finden, sich die vorzuknöpfen, durchzuarbeiten, interessant darzustellen und dann auch mal die Themen für sich vielleicht zu nehmen, die halt so ein Stück weit unangenehm sind und wo man auch vielleicht auch nicht jedem so einen Gefallen mit tut und halt weg von der Oberflächlichkeit.
Ja, halt aber eine Kontroverse aufzumachen.
Ja.
Also vollkommen, finde ich ja vollkommen okay auch.
Ja.
Ach, guck mal, jetzt weiß ich, wo dieses Geräusch herkommt. Entschuldigt, liebe Zuhörer. Niklas, muss ich mal kurz weiter unterhalten. Ich muss den Kühlschrank ausmachen.
Oder wir lassen das Brummen im Hintergrund. Das ist bestimmt auch sehr unterhaltsam. Jetzt soll ich hier ich will so eine Musik spielen. Düpp, 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 düpp. Jan ist wieder da.
Ich bin zurück. Der Kühlschrank ist nicht weit weg. Wir sitzen hier übrigens im Besprechungsraum in Düsseldorf. Und nicht, dass ihr denkt, das wäre mein Kühlschrank, sondern es ist der Bierkühlschrank, der natürlich hier im Besprechungsraum der Agentur steht.
Nicht gefüllt.
Ist nicht gefüllt, leider. Ja, aber so viel dazu.
Genau.
Also wer es noch nicht getan hat, der sollte sich die Artikel bei der FAZ einfach mal zu Gemüte führen, finde ich. Dafür lohnt sich auch das FAZ Plus Abonnement, was man.
Ach so, keine Werbung. Braucht. Keine Werbung.
Das ist keine Werbung, Entschuldigung. Es lohnt sich nicht.
Oh Mann.
Nein, also wenn ihr es lesen wollt, das ist ein bezahlter Artikel und ich finde, man kann halt für solche Dinge halt auch einfach mal gerne bezahlen. Fertig aus. Egal, ob es bei der FAZ ist oder beim, keine Ahnung, Handelsblatt oder beim Spiegel. Naja, Spiegel jetzt schwieriges Thema nach dem. Nach der Fake-Story, die da jetzt an die Oberfläche gekommen ist, aber scheißegal wo, ich denke mal, für gute journalistische Arbeit kann man dann auch mal 1, 2, 3, 4 Euro bezahlen.
Ja, es gibt so viel umsonst im Internet, dass so viel auch.
Zum Beispiel diesen Podcast hier.
Zum Beispiel diesen Podcast, Eigenwerbung. was können wir noch besprechen? Was war los im Dezember? Trainingslager haben wir gehabt, Sportlerball haben wir gehabt, fällt dir noch was ein? Ah, der Ironman 73 Rügen soll nicht mehr stattfinden. Auch so ein sportpolitisches Thema.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ja, ist wohl relativ weit. Es gab wohl diese Sitzung in Rügen mit den zuständigen Rügenern. Und haben quasi gesagt, so, nee, wir wollen das nicht mehr, weil...
Sie haben Ironman gerügt.
Gerügt.
Und gesagt, so nicht mehr.
Ja, ich meine, die Bins, also die Kommune oder Stadt, muss 150.000 Euro an Ironman zahlen. dass der Ironman da stattfindet. Also so ist das, was halt im...
Echt?
Was, ja, das sind Kurios. Die Informationen, die kursieren. Und da sagen die halt so, nee. Und also unter anderem ist das ein Grund, wo die sagen so, nee, zahlen wir nicht mehr. Und das gab es ja auch damals, als der Ironman Mallorca...
Kann ich verstehen, muss ich sagen.
Das ist halt schon ein Batzen Geld, wenn du überlegst, wie viele, ich sag mal, Dorftriathlons es gibt, die nur mit Ehrenamtlichen stattfinden, wo vielleicht noch ebenso der Sportverein oder die Triathlonabteilung davon profitiert. Die kriegen halt keinen Euro von der Stadt oder dem Dorf, wo es stattfindet. Ne? Und dann ist natürlich auch was ganz anderes, ein ganz anderes Event an sich natürlich, aber 150.000 Euro ist schon wirklich eine Stange Geld, dass du da hinkommst und einen Triathlon da veranstaltest.
Ich meine, klar, also es gibt natürlich... Wenn man jetzt drüber nachdenkt, das wird der Hintergrund sein, dass Ironman natürlich sagen wird, ja, sie bringen eine gewisse Wirtschaftskraft mit und bringen irgendwie Image für die Region und bringen vielleicht auch einen Umsatz, bringen ausgebuchte Hotels.
Keine Frage. Zeit, ja.
So, und sehe ich glaube ich, ein beim Ironman Frankfurt, beim Ironman Hamburg oder also bei den Großveranstaltungen, bei so einem 70-3.
Aber auch da frage ich mich, Hamburg, Frankfurt sind... Ich meine, ist in den Städten nicht eh immer viel los? Also ist das so, dass halt Frankfurt wirklich davon, also Frankfurt als Stadt und Region profitieren die tatsächlich davon, dass der Ironman da ist? Weil da gibt es auch einen Frankfurt-Marathon, da gibt es wahrscheinlich in Berlin oder Hamburg, dann gibt es ja wahrscheinlich jedes Wochenende eine Großveranstaltung, die fürs Image steht und so weiter. Ich stelle mir dann eher vor, dass so eher ländliche Regionen, zum Beispiel Challenge Rot dann oder Allgäu-Triathlon, die dann vielleicht nicht per se von der Region her sind, dass jetzt Sportler dahin fahren würden, dass die dann wirklich eine Wirtschaftskraft für den Landkreis zum Beispiel bringen.
Also ich glaube, dass Frankfurt natürlich als Stadt existiert mit oder ohne Ironman und auch Hamburg ist logisch. Ich glaube, mein Gedanke wäre, dass für diese Städte ist es mehr passt es ins Gesamtkonstrukt ist des Images der Stadt. Das ist irgendwie ein Teil des, ne, Frankfurt, also genau wie Berlin-Marathon oder Frankfurt-Marathon, das ist Teil der Stadtidentität irgendwie auch. Und mit hier, wir sind eine Stadt, die hat diese Veranstaltung irgendwie, gehören dazu. Damit bringt man Frankfurt auch in Verbindung sofort mit Ironman oder mit den, wenn man sagt Marathon Deutschland, dann ist man erst mal denkt Berlin. Dann kommt vielleicht Frankfurt. Aber erstmal sagt man Marathon, Berlin. Das ist der Marathon Frankfurt. Das ist natürlich was auch eine gute Sache für die Stadt ist, sicherlich. Ja. Und die Wirtschaftskraft, die dann mitkommt in dem Kontext und dass so viele internationale Gäste hast, jetzt sowohl bei einem Ironman als auch bei einem Marathon, ist wahrscheinlich auch so. Bei einem 70-3 wahrscheinlich weniger, aber gut.
Ja, und dann, ich meine, Binz ist, ich war, vor 2 Jahren war ich da bei einem Rennen. Das ist halt auch so ein bisschen so eine verschlafene, also ich ist jetzt nicht böse gemeint, aber so eine Rentnerhochburg so ein bisschen, also wo viele ältere Leute in Anführungszeichen so ein bisschen residieren. Und ich hatte auch das Gefühl, die Menschen, die da sind, die wollen lieber ihre Ruhe haben. Die kommen dahin zum Strandspaziergang machen, zum abends ins Fischlokal gehen und halt irgendwie keinen Stress und bloß keinen Lärm zu haben. Und dann kommt das Ironman-Event, das halt schon laut ist. Da kommen halt dann die Trucks, die bauen da alles auf, Wechselzone hier und da. Dann
laufen noch komische Leute mit Compression-Socks und komisch bunten T-Shirts durch die Gegend. Ja. Die fühlen sich alle super wichtig.
Ja,
und so ein bisschen ziehen ihre Show ab.
Kontrovers. Also schönes Rennen, auf jeden Fall. Schöne Location, aber... wenn man, also so, ich habe halt nicht mitgemacht, ich habe mir das angeschaut und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ein bisschen fehl am Platz.
Ja, ich meine, man kann es natürlich dann eventuell auch verstehen, wenn die Hotels oder die, sagen wir mal, die Stadt sagt, ja, wir uns gehen halt unsere Stammkunden in der Zeit verloren, weil die wissen, wenn Ironman ist, kommt halt der Rest nicht. Ja, und wenn es dann noch teuer ist. Also schade, um das Event, was soll ja, glaube ich, ganz schön gewesen sein.
Ja.
Auf der anderen Seite hat, glaube ich, in 3 Jahren nicht nur ein einziges Mal das Schwimmen richtig stattgefunden.
Ja, ich glaube, einmal oder zweimal sind sie richtig geschwommen.
Ja.
Weil ich meine, am Ende stirbt halt, also wenn es wirklich nicht stattfindet, dann wird es auch die Bundesliga da nicht mehr geben. Es war ja immer am Abend davor oder am Nachmittag davor war die Bundesliga da. Natürlich auch irgendwie... tendenziell erstmal Rückschritt, weil dieses Konzept mit Bundesliga am Tag von Ironman 70-3 fand ich ganz cool. Gibt es ja im Kraichgau auch. Und ich glaube, das tat beiden Veranstaltungen ganz gut. Vor allem, weil es auch so ein 2-Tages-Event geworden ist. Ist natürlich schade, wenn das jetzt dann nicht mehr klappt, beziehungsweise das schon so, steckt ja noch in den Kinderschuhen, dann jetzt schon erstmal den ersten Rückschlag wieder erleidet. Weil das gibt's ja, würde es dann nur noch im Kraichgau geben. Und ich habe auch gehört, dass auch beim Ironman 70-3 Kraichgau noch nicht alles ganz in trockenen Tüchern ist. Also das ist wohl auch so, dass es da immer wieder von Jahr zu Jahr die Diskussion gibt, geht das Rennen weiter, wie geht's weiter
und so. Ja, aber ich bin gut, das ist, glaube ich, ganz normal, dass du jedes Mal wieder auch gucken musst. Und du hast auch da, ne, dann hast du mit der Politik zu tun, dann gab es vielleicht irgendwo hat mal der Bürgermeister gewechselt oder am schlimmsten ist wahrscheinlich, stehen Wahlen bevor. Mhm. Dann will sich jeder nochmal profilieren und muss dann nochmal gucken. Es ist, glaube ich, immer, wenn du mit sowas zu tun hast, wirst du immer wieder kämpfen müssen. Ich meine, aber das wird halt das Daily Business auch von Ironman sein, das werden ja die halt auch wissen. Aber klar, ich meine, der 73 in Wiesbaden ist nicht mehr.
Ja.
Wenn der jetzt in Rügen dann damit passé ist, dann bleibt noch Kraichgau.
Genau.
Das ist es dann in Deutschland.
In Deutschland, 73, ja.
Ne? Das heißt, dann hätten wir nur noch 71-3 in Deutschland. Klar, es ist wahrscheinlich logisch, dass sich Ironman dann bemühen wird, irgendwo anders in Deutschland wieder irgendwie einen stattfinden zu lassen, kann ich mir schon vorstellen, weil die werden sich den Markt natürlich auch nicht entgehen lassen wollen. Und keine Ahnung, wenn es ein Bundesliga-Rennen ist, Düsseldorf könnte ich vorschlagen. Wir haben ein Bundesliga-Rennen.
Ja.
Triathlon-Bundesliga, da könnte man am nächsten Tag eine Mitteldistanz machen.
Ja, oder musst du 30 Runden durch den Hafen schwimmen. Ich habe hier in Düsseldorf beim T3 mal die Olympische gemacht, da schwimmst du ja anderthalb.
Ja, ich bin schon zweimal
Schnecken geschwommen.
Ja, oder schwimmen im Karster See oder so. Oder im Unterbacher See.
Ja,
und dann
ist cool.
Geht's rein in die Stadt und wieder raus und die Bundesliga kann dann ja am Hafen starten, aber da könnte man, also
wir machen einfach die verschiedene Eventagentur auf.
Und ich bringe Düsseldorf einfach mal ins Spiel. Liebe Ironman-Leute, auch da ist ich vorher, ich hätte jetzt fast gesagt.
Es gab ja mal die Überlegung, wo du gerade Düsseldorf sagst, in Duisburg eine Mitteldistanz zu veranstalten, an der Regattastrecke schwimmen, also Duisburg-Wedau.
Aber ein Ironman oder nur
eine Mitteldistanz?
Irgendeine Mitteldistanz.
Also eine Mitteldistanz ungelabelt und quasi in der Regattabahn zu schwimmen, also wie in Köln eigentlich, hoch und runter. Dann hast du natürlich an so einer Regattastrecke, du hast eine Tribüne, du hast halt irgendwie alles, was du so an, ich sag mal, Grundvoraussetzungen brauchst für einen Triathlon, hast du, glaube ich, da. Du hast die Laufstrecke, die um die Regatta rumführt, du hast die Schwimmstrecke da, du hast Umkleidekabinen, Duschen, du hast irgendwelche Anschlüsse für sanitäre Anlagen da.
Letztendlich genau wie in Köln. Ne?
Genau, du hast einen Platz für eine gute Wechselzone und im Endeffekt hätte man da auch eine vernünftige Radstrecke gehabt, war einmal die Idee, von Duisburg dann Richtung Düsseldorf zu fahren und dann kurz hinter der Düsseldorfer Stadtgrenze wieder umzudrehen und zurückzufahren. Das wäre so eine richtig geile Highspeed-Strecke gewesen. Aber ist, glaube ich, gescheitert, ist nichts draus geworden. Aber klar, Düsseldorf, eine Mitteldistanz, also ich wäre auf jeden Fall am Start.
Ja, im Kontext mit dem Bundesliga-Rennen. Also, liebe Ironman-Mitarbeiter, wer ist jetzt eigentlich der Verantwortliche für Ironman in Europa?
Ja, also Björn Steinmetz ist ja weg. Ja,
genau, ich hätte es fast gesagt, lieber Björn, aber ihm wird das jetzt letztlich egal sein.
Ja, es gibt den neuen Mann, der auf jeden Fall verantwortlich ist für Hamburg und Frankfurt. Frag mich jetzt nicht, wie er heißt. Ist, glaube ich, noch relativ unbekannt und unbeschriebenes Blatt, so im Triathlon zumindest. Aber können wir mal rausfinden, schicken wir mal so eine Initiativbewerbung, eine Wunschliste. Wir machen mal eine Wunschliste.
Wir machen eine Petition, das hältst du davon.
Ja.
Wir machen einfach eine Petition. Vielleicht wir zwei können das schon mal unterschreiben.
Nur für Düsseldorf oder sagen wir, machen mal Vorschläge, aber nur für Düsseldorf, okay.
Nein, natürlich dürft ihr Vorschläge machen, wäre auch mal vielleicht mal ganz cool, vielleicht einfach mal als Umfrage, vielleicht machen wir das so, einfach mal ein Facebook-Post oder Facebook-Umfrage, in welcher, sagen wir mal, größeren deutschen Stadt wäre denn Platz für ein cooles 73-Rennen?
Ja. Oder Region. Im Ruhrpott wäre schon geil.
Ja, da ist nichts sonst. Also, das heißt nichts, aber keine großen Sportevents.
Ja, am Baldener See hast du jetzt eine Mitteldistanz mittlerweile. In Essen ist aber auch nicht groß. Ist auch nicht.
Das zum ersten Mal dieses Jahr wieder.
Genau. War wohl auch so ein bisschen chaotisch, was ich gehört habe. Meine Schwester und ihr Freund sind gestartet. Also ich denke, auf jeden Fall ist im Ruhrpott halt mega Potenzial. Ne? Also gigantische Anbindung in alle möglichen Richtungen, auch nach Holland und so die Benelux-Staaten, die sind ja auch alle nur um die Ecke. Dann insgesamt das große Flughäfen, gutes Autobahnnetz, wo Leute anreisen können. Und ich glaube du kennst das Ruhrgebiet ja auch so ein bisschen von der, ich sag mal, Topografie her. Da kannst du auch echt interessante Radstrecken reinbauen.
Ja, da gibt es auf jeden Fall auch richtig Hügel. Also Du kannst auch ordentlich Höhenmeter reinpflastern. Du musst ja nur ein bisschen von der Ruhr weg Richtung Süden fahren und schon geht es nur hoch und runter die ganze Zeit.
Ja.
dass wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern mit dem Rad fahre von hier aus, wenn ich da einen kleinen Schlenker fahre, schaffe ich es auch 2.500 Höhenmeter zu machen auf dem Weg von Düsseldorf nach Ennepetal, also hinter Wuppertal, und das ist dann, also das geht schon, kein Problem.
Ja, da haben wir ja schon zwei gute Vorschläge, Düsseldorf oder Ruhrpott.
Ja, Düsseldorf. Ja, man hört zu.
Ja, das wäre jetzt interessant, wenn jetzt einer sagt, so Jungs, wir machen da was für euch.
Ja, für uns ja nicht mal. Aber es ist, Bundesliga-Rennen ist da, also müssen sie sich nur dranhängen.
Ja.
Die Leute, die Jungs und Mädels, die den Düsseldorf-Triathlon organisieren, freuen sich sicher.
Bestimmt, ja.
Ja, was haben wir noch? Ich meine, das Jahr geht jetzt zu Ende. Heute ist der 27., wenn wir das hier aufnehmen. Das heißt, hoffnungsweise kriegen wir es morgen am 28. direkt raus. Das heißt, hoffnungsweise hört ihr das noch vor dem Jahreswechsel. Was gibt's so noch, irgendwas, was im Jahr passiert ist, was besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Jede Menge. Also unser Jahr war schon ereignisreich auf jeden Fall. Aber was speziell jetzt die Szene ist, ich meine, so dieses, was halt sicherlich krass war Anfang des Jahres, ist nochmal so das, was halt auf Mallorca passiert ist in dem Trainingslager von Hannes Hawaitus, wo der eine Guide gestorben ist bei dem Autounfall. Das sind natürlich so Sachen, die mir schon im Kopf bleiben irgendwie und halt fernab von Wettkämpfen und Ergebnissen und Höchstleistungen sind. Weil ich glaube, das hat schon nochmal viel so auch bei mir bewirkt, dass ich halt auch, ich fahre auch vorsichtiger und bin halt auch nicht mehr selber so risikobereit im Straßenverkehr, im Training. Ich fahre auch mittlerweile viel mehr auf Fahrradwegen. Das ist aber, also das passiert, das ist einfach was, das ist gar nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt oder ich mache das bewusst und dann entscheide mich dazu, sondern ich merke selber, das ist irgendwie passiert. Ich bin einfach vorsichtiger geworden. Und ich sehe auch mittlerweile, das kann auch sein, dass ich da jetzt eine andere Aufmerksamkeit habe, ich sehe mittlerweile viel mehr Radfahrer, die hinten so ein rotes, blinkendes Licht dran haben.
Das gehöre ich zum Beispiel jetzt auch zu. Also ich fahre auch tagsüber, ich fahre nicht mehr ohne Rücklicht.
Ja. Also vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber die Autofahrer nehmen so ein rotes Licht echt wirklich wahr und sind dann auch rücksichtsvoller. Also der halten dann vielleicht mal mehr Abstand. Also das ist meine Erfahrung
zu roten Blinklicht. Zumindest wird man früher gesehen und man hat, glaube ich, eine höhere passive Wahrnehmung auch dadurch. Und sicherlich dann zumindest auch ein größeres Gefühl der Sicherheit, dass man halt auch eigentlich weiß, man wird auf jeden Fall gesehen von hinten. Und es ist nicht so, dass jemand, weiß ich nicht, auf einmal sagt so, huch, da ist ein Fahrradfahrer, weil es ja vielleicht mal ein bisschen diesig ist oder sonst was. Aber ja, ich muss dir recht geben, dass dieses Thema so Sicherheit oder auch Miteinander auf der Straße war dieses Jahr, glaube ich, sehr präsent. Letztes Jahr eigentlich auch schon, aber dieses Jahr vielleicht nochmal besonders. Und dann kommen Menschen ums Leben, weil andere rücksichtslos sind.
Ja.
Und so diese anwachsende Rücksichtslosigkeit oder diese Ich-Bezogenheit in der Gesellschaft, so ich zuerst und dann darf auch gerne mal einer sterben.
Ja.
Hauptsache ich bin schneller beim Mittagessen. Keine Ahnung, ist teilweise fragt man dich da so echt schon so krass, woher kommt diese Aggressivität, die halt auch Menschen dann aufbauen können im Straßenverkehr. Also
ja,
woher und was erhofft man sich davon? Klar, man kennt das natürlich auch von sich, man regt sich da mal auf, irgendjemand steht an der Ampel und sieht nicht, dass die Ampel grün wird und denkt so, oh, fahr doch, du Arsch.
Ja.
Und teilweise gab man so ein bisschen. Ja. Und dann in diesen Momenten frage ich mich mittlerweile immer häufiger, warum regst du dich jetzt auf?
Ja.
Selbst wenn die Ampel jetzt wieder rot wird und du stehst hier und dann hast du eine Grünphase verpasst.
Ja.
Und dann,
ja.
So what, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann frage ich mich, woher kommt diese Aggressivität, dieses, ich fühle mich durch ein, was auch immer, durch einen Fußgänger, durch einen Fahrer, durch ein anderes Auto. Es gibt ja
Verkehrsteilnehmer
einfach. Ja. Wieso ist diese Aggressivität oder woher kommt das, dass man sich so angegriffen fühlt, allein durch die Präsenz von anderen Menschen? Und wieso...
Die das gleiche nutzen wie ich. Ich bin ja auch dabei.
Ja, so, ne? Es entsteht ja niemandem irgendein wirklicher Nachteil, dass man, außer dass man vielleicht 3 bis 10 Sekunden seines Lebens einfach mal durchatmen könnte.
Länger warten muss.
Ja. Ja, wahrscheinlich am Ende nicht mal, weil an der nächsten Ampel stehen die ja eh wieder.
Ja.
Ne? Also es ist irgendwie, aber das betrifft ja nicht nur Autofahrer, das betrifft auch Fahrradfahrer. Ich kann mich, also, und ich frage mich dann immer, das ist natürlich etwas, was sich dann so hochschaukelt. Auch wenn man dann mal so Diskussionen dazu irgendwo auf Facebook sieht, ist es so, es gibt so viele Idioten auf der einen und der anderen Seite. Mhm. Und dann regen mich aber auch jedes Mal und fast noch mehr als die Autofahrer, regen mich die Fahrradfahrer auf, die dann, wenn es dunkel ist, hier durch die Stadt gehe und dann sehe ich da Fahrradfahrer, die ohne Licht, ohne Helm quer über die Straße fahren oder noch schnell über die Fußgängerampel abkürzen oder von der Straße auf den Fußgängerweg wieder zurück. Und dann denke ich mir, boah, diese Leute machen es auch dann tatsächlich dem Autofahrer in dem Fall schwer, den Fahrradfahrer nicht scheiße zu finden.
Ja, die provozieren das halt so.
Jetzt sind die natürlich nicht bewusst, aber sich auch denken, oh, ich kann es mir rausnehmen, scheiße auf alle anderen. Und so geht es dann auch umgekehrt. Zu dem, ich sitze im Auto, scheiße auf den Fahrradfahrer, fahre ich halt mit 5 cm Abstand vorbei.
Ja.
Ich hatte auch ein Erlebnis im Sommer, es ist dann nichts passiert, aber da ist dann so ein Riesentraktor mit so 2,50 Meter hohen Reifen, einfach so gefühlt so 10 cm an mir vorbeigefahren, wo ich denke, ich hatte keinen Platz mehr rechts.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, wie kommt man auf die Idee? Ja. Also, weil das ist ja dann wirklich, also bei dem Ding bist du halt einfach tot. Also es ist dann nichts passiert und in der Regel, es passiert ja auch nichts, aber ich denke mir so, wieso, woher kommt diese Art und diese Aggression?
Ja, gute Frage.
Und wenn ich mich selbst aufrege, frage ich mich immer selber wieder, ey komm, scheiß drauf.
Ja, ist ja auch richtig so.
Man ärgert sich ja auch nur selbst, man erreicht ja auch nichts durch seine Aufregung.
Ja.
Außer, dass man ein Ventil hat, um irgendwie frustlos zu werden, keine Ahnung.
Ja, am Ende des Tages auf jeden Fall das, was einen so irgendwie nachdenklich stimmt, finde ich, so der Gedanke daran nochmal. Und was ja nicht schlecht ist. Also irgendwie da so eine gewisse Sensibilität für zu entwickeln und achtsam und aufmerksam zu sein, ist, glaube ich, einfach unumgänglich, ne? Weil ich meine, am Ende des Tages bist du als Radfahrer immer der Schwächere im Straßenverkehr.
Einmal das, aber auch generell auch einfach mal zu sagen, scheiß drauf. Also nicht scheiß drauf, ich überhole den jetzt eng, sondern wenn jemand anderes einen im Straßenverkehr aufregt, einfach zu sagen, wieso rege ich mich denn jetzt auf, ey?
Nicht mit, also den doch, nicht zurückprovozieren.
Ja, lass es doch einfach an dir vorbeiziehen. Und das sagen, hey, so what, das bringt mich doch jetzt nicht aus der Ruhe, das tut mir doch nichts. Und dann habe ich das jetzt halt 5 Sekunden Zeit gekostet oder einen kurzen Aufreger, aber... Ja. Es bringt ja nichts, dann Aggression daraus zu ziehen und dann zu sagen, so, dem nächsten Autofahrer, Fahrradfahrer zeige ich es jetzt.
Ja, ist richtig.
Ja, aber ja, das ist ein Thema, was ich bin mal gespannt, wie das jetzt, wie das weitergeht, weil, also ich bin so richtig mega optimistisch, finde ich da nicht, muss ich sagen, dass das sich mal wieder ins Gegenteil umkehrt und die Leute nachhaltig sich auf den Weg begeben, wieder da ein Miteinander zu suchen auf der Straße. Puh.
Ja, ich glaube, so das Bewusstsein muss sich entwickeln, so dafür. Also auch dieses, ich habe es mal gesagt, als wir mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen haben, ich fände es cool, wenn in der Fahrschule, wo man seinen Autoführerschein macht, auch irgendwie 2 Fahrstunden auf dem Fahrrad stattfinden würden. Weißt du, dass man mal eigentlich jeden, der im Auto sitzt, auch mal dazu zwingt, im Fahrrad durch den Straßenverkehr zu fahren, dass man diese andere Perspektive mal erlebt und sieht und auch merkt, wie in Anführungszeichen hilflos ein Fahrradfahrer sein kann im Straßenverkehr, auch wenn er sich richtig verhält.
Irgendwo habe ich ein Video mal gesehen, das ging, glaube ich, um die Ausbildung von Busfahrern, nicht in Deutschland, und die wurden auf so stationäre Fahrräder auf irgendeinem Übungsplatz an den Straßenrand gestellt.
Ja.
Und dann sind andere mit dem Bus in 50 cm Abstand mit 50 km/h da einfach mal da vorbeigefahren. Und die waren stationäre Fahrräder und irgendwie, dass man einfach mal mitkriegt, was da für auch für einen, das für einen Schreck bereitet, was da für ein Wind so kommt, wie man das aus der Bahn werfen kann. Einfach mal zu wissen, was man denn da tut, wenn man so knapp an einem Fahrradfahrer vorbeifährt. Weil das kann halt wirklich, wenn man Pech hat und es ist irgendwie noch Seitenwind und dann das... Das kann richtig gefährlich sein.
Das ist es halt, ja. Naja.
Aber ja, hoffen wir, oder vielleicht auch dann einfach der Appell, doch vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit einfach mal drüber nachzudenken, ob man nicht ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen kann und vielleicht das eine oder andere einfach auch mal wohlwollend zu verzeihen. Mit dem Hintergedanken, dass man damit eh nichts anrichtet mit dieser Wut, die man dann entwickelt.
Ja genau.
Ja, ansonsten klar, das Jahr war mega, mega actiongeladen, mega ereignisreich. Gerade jetzt natürlich auch rund um den Blog, rund um Kona. War schon crazy.
Total. Also auch wie sich es entwickelt hat, als wir am 1. November 2017 das irgendwie angefangen haben. Ich meine, wir haben ja jetzt am 1. November 2018 auch mal gesagt, okay, ein Jahr Pushing Limits. es ist schon echt viel mehr passiert und hat sich viel krasser entwickelt, als ich es gedacht hätte. Also man hat ja dann, wir haben es ja auch so mitbekommen im Laufe des Jahres, es gibt natürlich die, die es cool finden, dass es Pushing Limits gibt und ein bisschen froh drum sind. Da gibt es natürlich auch welche, die das vielleicht nicht so abfeiern. Ich habe mal so gehört, ja, jedes Jahr gibt es im Triathlon die laufen wie der Cowboy durchs Dorf und verschwinden dann aber auch ganz schnell wieder. Und ich bin ganz froh, dass ich das Gefühl habe, okay, Pushing Limits gehört, wir sind gerne der Cowboy, der durchs Dorf läuft, aber auch häufiger hoch und runter. Also ich glaube, wir haben beide vor, nicht so schnell zu verschwinden und können ja auch sagen, dass das halt nicht der Fall ist. Also, ja,
genau, da können wir vielleicht auch einfach schon sagen, also wir haben es jetzt tatsächlich auch geschafft, auch fürs nächste Jahr so die Basis hinzustellen, dass wir sagen können, wir sind in der Lage, auch damit das Jahr jetzt komplett zu bestreiten, das nächste Jahr.
Genau.
Und auch, also auch mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Basis, dass wir sagen können, ja, wir können da auch ein kleines bisschen Geld damit verdienen, in dem Sinne, dass wir da sozusagen eine Lebensgrundlage damit auch so gewährleisten können und auch
und dadurch halt auch mehr Zeit reinstecken können.
Damit auch mehr Zeit reinstecken können, mehr es höher priorisieren können und es halt aber auch überhaupt erstmal das zu ermöglichen, dass es dann mit der Intensität halt auch weitergeht.
Ja.
Wie es bisher halt der Fall war. Und
das
aber auch geht natürlich nur, weil es halt auch in sich irgendwie funktioniert. Also weil es natürlich auch auf ein Publikum trifft, was da ist. Und was natürlich großartig ist.
Ja.
Ich freue mich super jetzt aufs nächste Jahr. Und da bin echt happy, wie sich das jetzt so nach und nach ein bisschen fügt. Und das ist auch, sag ich mal, seriös vorantreiben können und das halt eben nicht jetzt irgend so ein gefrickeltes Hobbyprojekt ist, sondern dass es was ist, was auch Bestand hat.
Ja, aber es einfach so auch ganz offensichtlich Hand und Fuß einfach hat und was halt dann schön ist, wenn es am Ende des Tages vor allen Dingen immer noch einfach nur Spaß macht. Ne? Und der Rest ist natürlich dann schön und gut, dass es so ist, dass man sich diesen Spaß auch erlauben kann, ist halt irgendwie super cool und muss man dankbar für sein, glaube ich. Ich meine, ist ja nicht in den Schoß gefallen, ist ja jetzt nicht einfach zufällig passiert. Ich meine, wir haben auch schon da gut Zeit, Energie und Kraft auch reingesteckt. Und wenn es dann irgendwie alles so kommt, ist natürlich der schönste Reward oder das, was man dazu bekommen kann, finde ich.
Ja, ich denke auch. Und von daher, lass uns überraschen, was im nächsten Jahr passiert. Aber da wir jetzt ja schon ein zweites Mal geschafft haben, zu sagen, wir sind regelmäßig, weil es jetzt Nummer 2 im Abstand von einem Monat, gibt es ja Ende Januar dann wieder das nächste Update mit den nächsten Themen, würde ich sagen.
Genau.
Oder hast du noch was im Kopf?
Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Das wäre es dann aber auch von mir.
Ja, genau. Guten Rutsch, das auf jeden Fall. Und wir hören uns in Podcast-Form dann auf jeden Fall Ende Januar wieder.
Genau.
Und ja, habt eine gute Zeit bis dahin. Seid ein bisschen fleißig beim Training, nicht zu sehr. Genießt auch die Tage, die jetzt mal so ein bisschen chilliger sind, ein bisschen entspannter. Und
wird noch anstrengend genug, 2019.
Wird noch anstrengend genug in jeder Hinsicht. Von daher würde ich sagen, machen wir da hier den Deckel drauf. Dann, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns natürlich wie immer gerne eine Bewertung irgendwie auf iTunes noch dalassen oder irgendwas kommentieren auf Facebook, auf Soundcloud.
Wo ihr wollt.
Bei Spotify kann man gar nicht bewerten oder kommentieren oder irgendwas machen. Ne? Da kann man nur hören.
Ja. Oh, wie angenehm.
Wie angenehm,
ja. Also anzweifeln nicht, du kriegst nichts zurück.
Kein Feedback, kannst du einfach nur raushauen. Aber auch da, hört einfach rein und hört es einfach. Vollkommen wurscht. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Jahr. Also haut rein.
Genau, macht's gut, bis dann.